Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Vibes NBA Podcast. Heute in einer etwas alternativen Besetzung. Meine Stimme hört ihr vielleicht nicht zum ersten Mal. Mein Name ist Sebastian, aka Sepp. Ich war schon mehrere Male im Podcast von Marius und Jonas, die heute leider zeitlich verhindert sind, dabei. Und ich habe heute einen Gast mitgebracht, Robin Singh, die letzten 5 Jahre in Schwelm als Trainer tätig, Head Coach der zweiten Regionalliga und Assistant Coach der Pro B. Wir haben uns übers Coachen kennengelernt und ich übergebe mal an dich, Robin.
Ja, hallo Sebastian. Ich freue mich natürlich, hier zu sein. Habe natürlich schon ein bisschen was gehört von euch und nur positives Feedback auch von Leuten bekommen, denen ich den Podcast gezeigt habe. Und klar, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, die Freude ist ganz meinerseits, Robin. Vielen Dank, dass du uns in der Hinsicht auch schon unterstützt. Dasselbe gilt natürlich für unsere Follower. Lasst uns ein Abo da auf Spotify, auf Abo, kommentiert unsere Insta-Beiträge, liked es und abonniert uns bei Insta, damit wir als junges, aufstrebendes Buzzword-Startup auch weiter euch den Content wie bisher liefern können. Und Robin, vielleicht kannst du ein, zwei Sätze dazu verlieren, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben.
Ja, wir sind beide in Wuppertal aufgewachsen, haben auch hier das Basketballspielen gelernt. Trotz allem ist es irgendwie nie dazu gekommen, dass wir auch mal gemeinsam auf dem Feld standen, weder als Mitspieler noch als Gegenspieler, sodass wir uns erst nach vielen Jahren über das Coaching kennengelernt haben. Ich damals als Head Coach der zweiten Regionalliga in Schwelm, du damals im Damenbereich in Wuppertal. Ja, gemeinsam haben wir dann einige Lehrgänge besucht, angefangen mit dem C-Lizenz-Lehrgang, später dann auch der B-Lizenz-Lehrgang in Chiembaum. Und ja, viele weitere Dinge, die wir gemeinsam gemacht haben. Wir haben für unsere Lizenz zusammen bei der Nationalmannschaft hospitiert, damals in Braunschweig, was sicherlich eine coole Erfahrung war für uns beide. Und ja, über das Coaching uns immer besser kennengelernt haben und schließlich hier gemeinsam im Podcast gelandet sind.
Ja, coole Sache, dass wir heute dabei sind. Wir sind gespannt, einige der aktuellen Themen, die wir heute besprechen werden, mal aus Trainersicht eine Meinung dazu zu hören. Wir befinden uns gerade am Anfang einer neuen Saison. Wir wollen aber noch mal kurz auf die vergangene Saison und eure Situation in Schwelm in Zeiten der Corona-Krise und der Pandemie zurückzublicken. Wie war es für euch als Mannschaft? Wie war es für dich als Coach? Wie seid ihr mit der Situation umgegangen? Was waren Einschränkungen, auf die man sich gefasst machen würde? Und was hat das mit einer Mannschaft und mit einem Trainer gemacht?
Ja, waren natürlich insgesamt sehr schwierige und komplizierte Umstände. Aus dem einfachen Grund, weil es eine Situation war, die wir zuvor noch nie hatten. Dazu muss man vielleicht sagen, dass wir im Jahr zuvor aus einer sehr guten Saison kamen. Wir hatten die Hauptrunde als Zweiter mit der Vizemeisterschaft abgeschlossen nach der Regular Season, ehe dann die Saison abgebrochen wurde und wir quasi nach einem sehr guten Lauf ein bisschen um die Chance auf einen guten Playoff-Run gebracht wurden. Das war etwas, was uns natürlich irgendwo ein bisschen wehtat. Natürlich hat jeder die Situation verstanden, die Umstände verstanden, aber entsprechend waren wir natürlich heiß dann im neuen Jahr, als dann die Liga beschlossen hat, dass die Saison stattfinden kann, uns dann endlich zu beweisen. Wir hatten das Glück, bis auf einen Spieler den kompletten Kader zusammenzuhalten und einen neuen Anlauf zu starten. Entsprechend waren wir hoch motiviert und hungrig, als es in die Saison ging. Natürlich muss man dann bestimmte Faktoren während der Saison mit einbeziehen, die so einen Lauf jederzeit stoppen können und auch die Spieler negativ beeinflussen können. Das war sicherlich für uns eine schwierige Situation, weil es eben Neuland war. Das fing an damit, dass klar diese ganzen Corona-Protokolle direkt zu Saisonbeginn kamen. Alle Teams mussten 1 bis 2 Mal die Woche getestet werden. Es gab Fiebermessen vor jeder Trainingseinheit. Es wurde jetzt nicht jedes Mal vor jeder Einheit ein Corona-Test gemacht, aber vor den Spielen wurden eben immer Corona-Tests durchgeführt. Und vor Auswärtstrips musste dann vor der Abreise nochmal ein Corona-Test gemacht werden. Bei Ankunft wurde erneut Fieber gemessen, um wirklich komplett auszuschließen, dass da auch unterwegs auf der Fahrt nichts irgendwie ausgebrochen war. Ja, dann generell dieses Abgeschottetsein von allen anderen, sei es während der Spiele, dass man zu keinem der Helfer oder sonstigen Personen, die noch überhaupt in der Halle sein durften. Es war klar, dass das Zuschauer nicht zugelassen waren, aber selbst die Helfer im Verein, selbst da waren klare Einschränkungen vorgenommen worden. Die Halle wurde in Sektoren eingeteilt. Man durfte mit bestimmten Personen aus anderen Sektoren der Halle nicht in Kontakt kommen. All diese Dinge wurden vorgegeben und das war natürlich anstrengend. Man musste sich gegenseitig kontrollieren, Spieler, Coaches, Offizielle, dass das wirklich alles perfekt eingehalten wurde und da auch keine Strafen von Seiten der Liga kamen. Ja, und dann eben, wie gesagt, der mentale Aspekt, vor leeren Rängen zu spielen. Ich denke, das war die größte Umstellung, noch mehr für die Spieler als für die Coaches. Ich denke, gerade in der Fußball-Bundesliga hat man es beispielsweise gesehen, dass es für viele Coaches sogar ein Vorteil war, dass sie mehr Einfluss auf die Mannschaft nehmen konnten, auf ihre Spieler nehmen konnten, mehr Anweisungen ankamen, weil eben die Lautstärke es zugelassen hat. Aber für die Spieler war es eben eine große, große Umstellung. Man hat frühzeitig gemerkt, dass Spieler, die diese Form der Selbstmotivation haben, besser mit der Situation klarkamen, die nicht irgendwie von Fans oder von äußeren Dingen motiviert werden müssen, sondern gesunde Eigenmotivationen besitzen, dass Teams, die sich gegenseitig motivieren konnten, definitiv erfolgreicher waren in der Saison. Man hat Bankspieler gesehen, die ihre Mitspieler gepusht haben, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber es eben nicht immer der Fall ist. Man hat schon klar gesehen, auch wenn man Teams gescoutet hat, dass es schon einen Unterschied gemacht hat, ob das ganze Team mitgezogen hat, motiviert war, dann ein Benchmob war, der die Spieler auf dem Feld gepusht hat, ob man sich gegenseitig in der Auszeit auch in schwierigen Phasen durch Täler motiviert hat und gepusht hat, das hat schon einen großen Einfluss gehabt, also mehr als sonst. Das war schon klar zu sehen und einige Teams, die das eben weniger gut gemacht haben, hatten eben auch Schwierigkeiten, eben solche Täler zu bewältigen.
Wie war es für euch, jede Woche wieder vor leeren Hallen spielen zu müssen? Ihr habt die Connection mit den Fans immer wieder über Social Media gesucht, die eine oder andere Humba auch nach den Spielen angestimmt, um so die Beziehung zu den Fans nicht einschlafen zu lassen. Das wäre meine erste Frage. Zweite Frage, man hat es jetzt in einem Video-Interview von LeBron gesehen, wenn er das Wort Orlando hört, hat er posttraumisches Belastungssyndrom, würde niemals nach Orlando wieder gehen. Wie war das für die Spieler? Wir haben eben kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, wenn man so lange aufeinander hockt, was macht das mit der Teamchemie?
Ja, das war auch sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt für uns. Es war zum Teil, haben wir es vorhergesehen, aber auch nicht in dem Maße als Coaches im Trainerteam, dass man ganz klar sagen muss, dass für die Spieler während so einer Saison eben auch der mentale Ausgleich fehlt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Man hat sicherlich gemerkt, dass einige Teams, die viel Qualität hatten, beispielsweise im Verlauf der Saison ein tiefes Loch gefallen sind, einfach weil die mentale Frische nicht mehr da war. Ich denke, da haben wir in unserem Team einen sehr guten Job gemacht, dass wir da den Spielern auch durch ein paar Albernheiten, ein paar Spieleinheiten, wo wir den Spaß in den Vordergrund gestellt haben im Training, schon einen gewissen Ausgleich verschafft haben, der ihnen so im normalen Alltag einfach nicht möglich war. Also wir hatten in der vergangenen Saison wirklich sehr, sehr disziplinierte Spieler, die sich an alle Vorgaben und an alle Sachen gehalten haben, sehr professionell gelebt haben, nicht irgendwie heimlich feiern gegangen sind oder sonst irgendwelche Unternehmungen hatten. Und man muss ganz klar sagen, dass das schon irgendwo fehlt. Ja, jeder hat eine andere Form von Ausgleich. Einer muss hart feiern, einer trifft sich mit Freunden, geht ins Kino oder was weiß ich. Einfach auch mit Freunden was essen zu gehen, war ja alles nicht möglich. Auch wir teamintern waren an bestimmte Vorgaben gebunden. Selbst intern, obwohl wir uns im Grunde eigentlich jeden Tag gesehen haben, durften keine Team-Events in dem Sinne veranstalten. Nichts, was die Teamchemie fördert, keine Events jeglicher Art durften irgendwie vonstatten gehen. Man hatte seine Trainingszeiten, seine Hallenzeiten, zu denen durfte man dann gemeinsam aufs Feld.
Sponsorentermine?
Die fielen auch komplett flach. Also es gab einzelne Termine, vielleicht mal mit einem Coach oder mit einem Spieler, aber dann auch wirklich nicht lange und auch nur unter gewissen Umständen. Also Abstandsregeln und solche Sachen mussten eben immer eingehalten werden. Aber generell alles, was Teamchemie fördert, was Teamgeist fördert und eben mentalen Ausgleich schafft, war nicht möglich. Und entsprechend war es gerade ja, für alle Beteiligten, nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Coaches, eine sehr, sehr anstrengende und mental zehrende Saison.
Ja, super interessant, das mal aus Sicht eines direkt Beteiligten zu hören. Ich kann ja für die letzten paar Spielzeiten nur noch aus der Sicht des Beobachters sprechen und bin natürlich super froh, dass jetzt wieder die Fans mit in der Halle sind. Das ist natürlich eine emotionale Komponente, von der das Spiel auch wieder liegt. Die Amnesty NBA sind ja eigentlich seit dem Playoff schon fast wieder komplett mit Mannstärke oder mit Fans in den Hallen. In der BBL gibt es noch einige Einschränkungen und in den unteren deutschen Ligen, unteren deutschen Profiligen auch. Ja, es bleibt gespannt zu sehen, weil die nächste Welle rollt an, ob welche Auswirkungen das auf den professionellen Basketball haben wird. Ich möchte mal von dem Blick zurück ein wenig auf die Gegenwart kommen. Wir haben zwei aktuelle Themen in der NBA, wo es aus unserer Sicht super interessant ist, auch mal die Perspektive eines Coaches dazu zu hören. Gerade auch, weil der Coach in beiden Situationen auch eine wichtige und interessante Rolle einnimmt. Das erste Thema ist Kyrie Irving. Kyrie Irving ist von den Nets in Person von Sean Marks ja für die Heimspiele auch suspendiert oder gesperrt worden, nachdem er ja im Staat New York die Spiele nicht bestreiten darf und obwohl die Nets eigentlich schon eine Ausnahmeregelung erwirkt hatten, dass die Practice Facilities der Nets als Bürogebäude gelten und er somit auch als ungeimpfter Spieler mit dem Team hätte trainieren dürfen. Beides ist nicht der Fall. Er wird vom Team ferngehalten. Wie hättest du reagiert als Coach, wenn du einen Starspieler hättest, der sagt, okay, ich lasse mich nicht impfen, was ja seine persönliche Entscheidung ist, was aber dann dazu führt, dass er nur ein Teilzeitspieler ist?
Ja, generell finde ich die gesamte Situation schon unter gewissen Aspekten interessant. Zunächst einmal muss man sagen, dass die Nets meiner Meinung nach die einzige richtige Entscheidung getroffen haben. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Fan oder auch Spieler, der anders argumentieren würde und sagen würde, beispielsweise, ja, Kyrie Irving ist ein Spieler von so hoher Qualität, da wäre man froh, ihn auch nur die Hälfte der Spiele dabei haben zu können. Aber ich denke, die Entscheidung der Franchise war zu 100% richtig. Dabei sollte man aber trotzdem zwei Dinge nicht vergessen. Ich denke, letztendlich war es für die Nets eine sehr einfache Entscheidung. Einerseits haben sie natürlich alles versucht. Man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie nicht irgendwie, wie du schon sagst, alles Mögliche in Erwägung gezogen haben. Sie haben irgendwelche Schlupflöcher gefunden, wie sie Kyrie Irving trotzdem ins Training bekommen können, indem sie, wie du schon sagtest, eben die Trainingsfacility als Büroräume deklariert haben, was ja schon grenzwertig ist. Aber ja, die Nets müssen sich keine Vorwürfe machen. Und was interessant ist, ist eben die Tatsache, dass sie von dem Moment an, wo klar war, dass es kein Schlupfloch für die Heimspiele geben wird, konsequent direkt am nächsten Tag es offiziell gemacht haben und verkündet haben, dass Kyrie Irving nicht Teil des Teams sein wird während der Saison. Das habe ich in der Geschwindigkeit und in der Konsequenz nicht erwartet, finde es aber absolut richtig, um eben jegliche Diskussionen, die vielleicht aufkommen könnten oder Entscheidungen, die später noch folgen können, halt im Keim ersticken zu können. Von daher schafft das einerseits Klarheit und Ruhe, die sicherlich auch wichtig ist. Interessant wäre natürlich zu wissen, das werden wir natürlich leider nie erfahren, ob sie die gleiche Konsequenz an den Tag gelegt hätten, wenn Kyrie Irving, sondern eben Kevin Durant oder James Harden der ungeimpfte Spieler gewesen wäre. Das ist sicherlich ein Aspekt, den man im Hinterkopf behalten sollte, denn wie gerade schon gesagt, interessant ist es in dem Fall, weil die Entscheidung wesentlich leichter für die Nets war, als man vielleicht am Anfang meint, denn wenn man die letzte Saison sieht, wenn man sich die Moves anguckt, die Franchise über den Sommer gemacht haben, dann muss man sagen, dass man aus Brooklyn-Sicht selbst ohne Kyrie Irving mit einem sehr, sehr guten Gefühl in die Saison startet. Das ist, denke ich, klar. Man war im Grunde mit, oder besser gesagt ohne Kyrie Irving und mit einem James Harden auf einem Bein nur einen großen Zeh davon entfernt, nicht nur in die Finals zu kommen, sondern dort auch der absolute Favorit gegen die Phoenix Suns zu sein. Und entsprechend kann man argumentieren, dass man eben, wie gesagt, nur die paar Zentimeter davon entfernt war, Meister zu werden. Jetzt mit einem gesunden James Harden und den Rosteränderungen, die sie vorgenommen haben, sind sie in einer sehr, sehr guten Position, meiner Meinung nach, um den Titel anzugreifen. Für viele sind sie der absolute Hauptfavorit. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil die Bucks eben auch entsprechend stark sind im Osten. Und nichtsdestotrotz, so wie der Roster zusammengestellt ist, denke ich, dass man bei aller Qualität, die Kyrie Irving hat, einen entsprechenden Verlust verkraften könnte. Für mich ist ein Spieler wie Patty Mills einer der besten Pickups diesen Sommer gewesen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber ich denke, dass er ein Spieler ist, der ein sehr, sehr guter Fit ist für das Roster. Sowohl Off-Ball neben Kevin Durant und James Harden agieren kann als Shooter. Mit sensationellen Quoten schon in seiner gesamten Karriere gezeigt hat. Und zusätzlich noch neben diesen beiden Spielern aber auch als Ballhändler agieren könnte, falls Not am Mann ist. Also falls irgendein Spieler, einer der beiden Superstars, verletzt ist oder Foul Trouble hat, ist Patty Mills von seinem Skillset ein Spieler, der eben auch Verantwortung übernehmen kann, mit Ball kreieren kann, und er kennt diese Rolle aus der Zeit nach Tim Duncan und Tony Parker in der Spurs-Ära und hat diese Rolle auch die letzten Jahre über sehr erfolgreich in der australischen Nationalmannschaft gehabt. Von daher ist er prädestiniert dafür, neben diesen beiden Superstars sehr gut koexistieren zu können. Und die ersten Spiele haben schon gezeigt, dass er ein sehr guter Fit ist, eben weil er als Shooter off Ball Gefahr ausstrahlen kann, Platz schafft für die beiden Ballhändler, Durant und Harden, aber eben auch im Notfall selber mit Ball was anfangen kann und Verantwortung übernehmen kann und Last auch von den beiden Superstars nehmen kann. Und unter dem Aspekt eben ist es nicht ganz so schlimm, wenn die Nets eben eine komplette Saison auf Kyrie Irving verzichten müssten.
Ja, alles, was du gerade angesprochen hast, hat Patty Mills in der letzten Nacht auch schon wieder, oder in der vorletzten Nacht schon wieder, oder wenn ihr diese Folge hört, in der vorvorletzten Nacht, gezeigt, 7 von 7 von der Dreierlinie, obwohl die Bucks das klar dominante Team waren gegen die Nets. Erstes Spiel finde ich persönlich immer relativ wenig aussagekräftig, und mit so einem Schwung der Ringzeremonie im Rücken sollte man, glaube ich, da auch in die doch deutliche Niederlage der Nets in Milwaukee nicht zu viel reininterpretieren. Die Saison ist dafür zu lang. Was mich noch interessieren würde, Steve Nash hat sich ja bis jetzt relativ verhalten zu dem Thema geäußert. Er hat gesagt, er kann nur mit Spielern arbeiten, die wirklich zur Verfügung stehen. Wie gehst du als Coach mit so einer Situation um? Ich würde jetzt mal hoffen, dass sich das irgendwann von alleine aufklärt, Kyrie Irving sich doch irgendwann dazu entscheidet, sich impfen zu lassen. Auf der anderen Seite wissen wir auch, was für ein Charakter Kyrie Irving ist. Versuchst du ihn beim Team zu behalten? Versuchst du ihn komplett vom Team wegzuhalten? Wie siehst du gerade auch das sehr wichtige Zusammenspiel zwischen Harden, Irving und Durant? Das sind so Fragen, die ich mir aus Coaches-Sicht stellen würde.
Ja, wie du schon richtig angedeutet hast, ich denke, dass Steve Nash mit der Einstellung rangeht, zu sagen, ich arbeite mit den Spielern, die da sind. Und klar versucht man sich als Coach ein bisschen auf Eventualitäten einzustellen, aber in dem Moment, wo es um Dinge geht, auf die man keinen direkten Einfluss hat, versucht man sie auszublenden. Und von daher denke ich, dass Steve Nash, auch wenn er nicht viel gesagt hat, allein schon durch die Tatsache, dass er nicht viel gesagt hat, sondern eine klare Entscheidung zusammen mit der Franchise getroffen hat, eigentlich schon genug gesagt hat zu dem Thema. Bezüglich Irving und seines Charakters ist klar, dass er natürlich eine gewisse Historie hat. Ich denke, dass das sicherlich auch am Ende in die Entscheidung mit reingespielt hat. Er gilt als schwieriger Charakter. Dabei will ich betonen, dass es wichtig ist, zu sagen, dass er eben kein fauler Apfel in dem Sinne ist, wie es schon mal in einem Team vorkommen kann. Er ist kein charakterlich falscher oder schwieriger Typ in dem Sinne. Ganz im Gegenteil, er hat bei seinen Mitspielern eigentlich, vor allem das sieht man, wenn er auf ehemalige Teammates trifft vor Spielen, eigentlich immer einen sehr guten Ruf gehabt, ein gutes Verhältnis zu seinen Mitspielern gehabt. Man kann sagen, er hat das Herz am rechten Fleck, keine Frage, macht viel Charity und ist auch abseits des Feldes für viele positive Dinge auch bekannt. Nichtsdestotrotz gilt er als schwieriger Charakter eben, weil er, glaube ich, schon auch ein sehr sturer Typ ist und auch relativ anstrengend sein kann. Jeder kennt das aus seiner Familie, dass man nicht nur beim Thema Corona allgemein in Diskussionen halt Typen hat oder kennt, die generell sich nichts sagen lassen wollen, recht stur sind und trotz aller charakterlichen guten Eigenschaften eben in dieser Hinsicht sehr schwer sind. Dazu muss man sagen, wenn man das Ganze dann aus Netzsicht analysiert, es ist immer ein Unterschied, ob man, sage ich mal, jemanden jeden Tag sieht, jeden Tag im Training, jeden Tag in der Halle auf Auswärtstrips hat, man quasi schon aufeinander hockt, da können schon Kleinigkeiten irgendwie dafür sorgen, dass das Unruhe reinkommt, dass das das Fass zum Überlaufen bringt oder sonst irgendwas. Und gerade bei so schwierigen Personen wie Kyrie Irving besteht natürlich immer die Gefahr, dass da selbst eine Kleinigkeit große Wellen schlägt und vielleicht sogar das Fass sozusagen zum Überlaufen bringen kann. Und das sind natürlich alles Dinge, die man vermeiden will, wenn man um die Meisterschaft spielen will und auch gute Chancen hat, um die Meisterschaft mitspielen zu können. Entsprechend haben die Nets da meiner Meinung nach die richtige Entscheidung getroffen, jegliche Unruhe, jegliche negative Energie da direkt vom Team fernzuhalten, denn das ist das Einzige, auf das man Einfluss hat, was man als Verein kontrollieren kann. Und dahingehend haben die Nets meiner Meinung nach alles richtig gemacht.
Kommen wir zum nächsten Thema. Ist ein sehr ähnliches Thema. Das Thema wird seit eigentlich Ende der letzten Playoffs diskutiert, ist aber trotzdem weiter tagesaktuell und wird nach unserer Sicht auch noch ein Thema für die nächsten Wochen eventuell auch sogar Monate bleiben. Nimmt man den Preis, den Daryl Morey fordert, aktuell für Ben Simmons als Maß. Es ist aber in den letzten Tagen noch mal ein bisschen eskaliert. Ihr habt alle die Videos gesehen von Ben Simmons im Training der 76ers. Ich habe jetzt heute noch mal einen Ausschnitt gesehen, wo auf seine Tasche gezoomt wird und er mit seinem Handy in der Tasche Defense Drills läuft. Also für mich ist das schon der maximale Disrespect, den man gegenüber seinem Arbeitgeber, seinem Teamkollegen, seinem Coach zeigen kann. Er ist dann auch, wir wissen nicht genau, was der Auslöser war, aber er ist dann auch von Doc Rivers wohl laut Hals aus dem Training geschmissen worden. Doc Rivers soll auch bei einem Besuch von Simmons in, ich glaube, LA war es, gesagt haben, it is in your fucking contract that you play. Als bekannt wurde, dass Simmons nicht wieder zu den 76ers zurückkehrt. Wir kennen Doc Rivers alle als Freund des klaren Wortes. Wie gehst du als Trainer mit so einer Situation um? Du hast praktisch das absolute Gift gerade in deiner Halle. Auf der anderen Seite bist du auch in einer Situation, wo du liefern musst. Du hast eine Situation als General Manager, an dem gefühlt jeden Tag der Trade Value von Ben Simmons sinkt. Du hast aber auch eine Situation, in der Shake Milton verletzt ist und es mit Maxi eigentlich nur einen Spieler gibt, der den Ball nach vorne bringen kann. Nimmt man Seth Curry jetzt vielleicht mal raus. Setzt du Ben Simmons wieder ein? Hältst du ihn vom Team fern? Wie gehst du damit als Coach um?
Ja, ich habe natürlich auch die Szenen gesehen, wobei da auch jetzt wieder einige Sachen relativiert wurden. Es war wohl doch kein Handy in der, okay, in der Hosentasche. Einige haben argumentiert, dass es eben ein Trainingsshirt gewesen sein könnte, was er sich in die Hose gestopft haben könnte, was natürlich nochmal ein komplett anderes Bild auf die Situation wirft. Nichtsdestotrotz dieses Nicht-Engaged-Sein im Training, das ist Fakt, das hat jeder gesehen und Doc Rivers wird ihn nicht ohne Grund aus dem Training geschmissen haben. Was hier sicherlich besonders reinspielt, ist die Tatsache, dass hier eben Politik auch eine große Rolle spielt. Ich denke nicht, dass, auch wenn die Sixers es nach außen hin anders kommunizieren, noch irgendjemand glaubt, dass Ben Simmons die Saison bei den Sixers spielen wird, auch wenn man sich vielleicht vorübergehend geeinigt hat, dass Ben Simmons zum Team zurückkehrt, war, denke ich, jedem klar, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis er getradet werden wird. Hier muss man dann sicherlich auch die Rolle von Daryl Morey analysieren, der als harter Verhandlungspartner gilt. Nach Meinung vieler die Situation richtig eingeschätzt hat, dass der Wert von Ben Simmons im Keller ist und eigentlich nicht weiter sinken kann. Entsprechend hat man sich gedacht, wir versuchen ihn nochmal zu überzeugen, zum Team zurückzukommen, auch seinen Marktwert nochmal zu steigern im ersten Saisondrittel oder was weiß ich, wie schnell man da die Reißleine ziehen will und wie schnell da Teams kommen, um ein entsprechendes Angebot machen. Nichtsdestotrotz scheint hier eine Fehleinschätzung vorzulegen, denn tatsächlich hat man es geschafft, den Trade-Wert noch weiter sinken zu lassen durch die Aktion eben. Inwieweit das von Ben Simmons geplant war, weiß ich nicht, wage ich nicht zu sagen. Nichtsdestotrotz weiß Doc Rivers um die Situation und er weiß natürlich selber auch, dass es besser ist, Ben Simmons zu Beginn der Saison beim Team zu haben und entsprechenden Gegenwert noch zu bekommen. Das ist ja auch zum Vorteil für ihn und für die Mannschaft. Und wenn er ihn rausschmeißt, dann wird er sich das gründlich überlegt haben und es wird keine Kurzschlussreaktion gewesen sein. Es war deutlich zu sehen, dass er sich vom Team distanziert, sei es im Huddle oder bei den Übungen, die er nicht richtig mitgemacht hat. Von daher blieb Doc Rivers eigentlich nichts anderes übrig, wenn er einerseits natürlich sein Gesicht wahren will, aber viel wichtiger auch noch eine gewisse Kultur des Arbeitens innerhalb des Teams erhalten will. Denn dass das oder so ein Verhalten nicht auf die Mitspieler abfärbt oder schlechte Stimmung reinbringt, steht natürlich außer Frage.
Ja, also ich finde, es sind wirklich unvergleichbare Bilder, die ich zumindest aus NBA-Kreisen noch nie gesehen habe. Ich glaube, selbst James Harden aus irgendwelchen Highlight-Videos in der Defense war engagierter als das, was Ben Simmons da im Training gezeigt hat. Das scheint, als ob er sich wirklich versucht, aus Philadelphia rauszustreiten. Die Frage ist jetzt, wie gehst du damit um? Versuchst du weiter, ihn an die Mannschaft zu gewöhnen? Versuchst du in Einzelgesprächen, ihn nochmal zu überzeugen, sich wenigstens so weit zur Mannschaft zu committen, dass man ihn im Umfeld der Mannschaft halten kann? Oder sagst du wirklich, okay, wenn das die Einstellung ist, die du hier an den Tag legen willst, dann brauchen wir dich nicht. Ben Simmons hat wohl über seinen Agent Rich Paul, der Initiator der sogenannten Clutch Gang, ja auch verlauten lassen, dass es ihm egal ist, wo er hingetradet wird. Die Kings galten ja auch lange als aussichtsreichster Verhandlungspartner, was ich aus persönlicher Sicht überhaupt nicht verstehe, weil du kriegst zwar vielleicht eine größere Rolle und ein größeres Standing, gehst aber von einem Team mit einer Historie wie den 76ers, gehst von einem klaren East Contender in den Westen in die absolute Bedeutungslosigkeit, was mir auch schon wieder relativ viel über den Charakter von Ben Simmons verrät. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer aufpassen, weil wer weiß, ob das, was sein Agent über die Medien verkündet, auch genau das ist, was er denkt, was er ausdrücken will. Jetzt ist es aber auch bei ihm nicht das erste Mal, dass diese Charakterfragen zum Tage kommen, zur Diskussion werden. Ich habe jetzt die Tage noch einen Scouting-Report gelesen, dass zu seinen LSU-Zeiten am College durchaus seine Einstellung schon hinterfragt wurde. Er auch im Zusammenhang mit Team Australia den Eindruck gemacht hat, dass es für ihn keine große Bedeutung darstellt, sein Heimatland zu repräsentieren. Es machte auch den Eindruck, als ob jetzt Veteranen wie Joe Ingles, Patty Mills nicht unbedingt total erpicht darauf waren, Ben Simmons fürs Team Australia zu rekrutieren. Und ich stelle mir das als Coach relativ schwierig vor, mit so einem Charakter umzugehen. Vielleicht hast du da noch ein paar Insights, was das für Herausforderungen birgt und auch going forward jetzt für Doc Rivers eine Situation darstellt.
Ja, ich denke, er hat eine der Maßnahmen ergriffen, die ihm zur Wahl standen, die wenigen Dinge, die Möglichkeiten, die er hat, wie er darauf reagieren kann, hat er jetzt eigentlich schon genutzt als letztes Warnsignal, um Ben Simmons wachzurütteln. Nichtsdestotrotz hat Doc Rivers natürlich auch seine Vorgaben von oben. Jeder hat irgendwo einen Vorgesetzten und da wird man aus Sixers Sicht natürlich klar weiter darum kämpfen, den höchstmöglichen Gegenwert für Ben Simmons zu bekommen. Das hat man auch gesehen, denn gleichzeitig hat Doc Rivers auch im Interview direkt wieder gesagt, nach der Suspendierung für das eine Spiel, die er bekommen hat, erwarten sie ihn wieder beim Team zurück und erwarten ihn auch wieder positiv und damit ist die Sache auch abgehakt. Wir wissen natürlich alle, dass es das nicht ist, aber klar, das ist das, wie man so eine Situation nach außen hin verkaufen muss und irgendwo muss man sich selbst schützen, muss man die Interessen der Franchise schützen und ich denke, das ist das, was man hier gerade versucht. Nochmal, die Situation ist sehr, sehr festgefahren. Ich denke nicht, dass es da noch irgendwie eine Möglichkeit auf Einigung geben wird. Von daher, ja, total schwierige Situation und ich glaube nicht, dass sie noch irgendwie entsprechenden Gegenwert bekommen werden. Dafür hat Ben Simmons jetzt mit dieser Aktion gesorgt. Nochmal, ich weiß nicht, ob er es geplant hat, denn Ich denke, die Strafen allgemein sind, glaube ich, nicht so hoch, wenn man suspendiert wird, als wenn man dem Team so fern bleibt. Von daher weiß ich nicht, ob da auch ein finanzieller Aspekt bei ihm eine Rolle spielt. Ja, das sind die Faktoren, die da von der jeweiligen Seite sicherlich reinspielen. Bezüglich seines Charakters ist das, muss ich ganz ehrlich sagen, etwas, das ich nicht so auf dem Schirm hatte, was ich aber jetzt in den letzten Wochen eben auch über die Medien aufgedeckt wurde, dass das, wie du schon richtig sagtest, auch in alten Scouting-Reports eben genau diese charakterlichen Schwächen moniert wurden. Von daher ist das wohl nichts Neues bei ihm. Auch die Sache mit Team Australia sicherlich spricht das Bände, dass die übrigen Mitspieler, auch NBA-Spieler, nicht wirklich darauf erpicht sind, ihn da dafür zu gewinnen. Ich finde auch ein wichtiger Aspekt, den Joel Embiid genannt hatte im Interview, dass die Sixers auch um ihn das Team mit herum aufgebaut haben, eben nicht komplett fokussiert auf Joel Embiid, sondern immer versucht hat, auch das Team im Einklang mit diesen beiden Superstars zusammenzustellen. Von daher ist das sicherlich eine sehr undankbare Art, wie er sich da gibt. Bei allem Verständnis dafür, dass sowohl Embiid als auch Doc Rivers sich da zum Ende der Playoffs auch nicht gerade von ihrer besten Seite gezeigt haben, als sie, selbst wenn es stimmt, Ben Simmons da in den Medien krass angegriffen haben. Nichtsdestotrotz hat die Franchise über die Jahre klar gemacht, dass Simmons einer ihrer Franchise-Spieler ist und komplett auf ihn gesetzt. Von daher ist es ein sehr undankbares Verhalten von ihm. Und wenn man genau analysiert, sieht man eben auch, dass auch in Bezug auf Player Development die Charakterfrage gestellt werden muss. Denn so wirklich an seinem Wurf gearbeitet zu haben, scheint er nicht. Es ist seit Jahren eine bekannte Schwachstelle. Auch wenn es ein sehr, sehr schwieriges Thema ist und auch etwas, was viel Zeit beansprucht. Das weiß, glaube ich, jeder, der schon mal Basketball gespielt hat oder auch selbst im unteren Level gecoacht hat, wie schwer es ist, jemandem eine neue Wurftechnik beizubringen. Nichtsdestotrotz sind das alles absolute Vollprofis, die da in den Franchises arbeiten. Und es gibt genug Development-Coaches, die auf Wurf und all diese Dinge spezialisiert sind, die sich die Zeit sicherlich nehmen würden mit ihm. Auch diese ganzen Off-Season-Videos, die zu Recht kritisiert werden, jedes Mal, wenn er da irgendwie ein paar Jumpshots zusammenschneidet oder ein paar Scrimmages zusammenschneidet, in denen er Distanzwürfe trifft, das ist alles Alibi. Und Fakt ist, dass seine Quoten weiter tief im Keller sind, dass er sich teilweise nicht mal traut, Würfe zu nehmen. Selbst Giannis, da sieht man eine Entwicklung beim Dreier, auch wenn er noch nicht viel nimmt. Hat man letztes Jahr schon erste Ansätze gesehen, dass er zumindest hin und wieder versucht, im Spiel einzunehmen. Auch jetzt in der Preseason und im ersten Spiel gegen die Nets hat man gesehen, dass da auch eine Entwicklung einfach da ist. Und ich denke, dass es einfach eine Einstellungssache ist und es eben nochmal einen negativen Aspekt seines Charakters widerspiegelt.
Okay, wir schließen das Thema mal ab. Wir haben heute einen sehr erfolgreichen Assistant Coach in der Pro B als Gast und da will ich natürlich auch die Frage stellen, wer gefällt dir von den NBA Coaches? Wer steht für dich für eine besondere Philosophie? Und vielleicht hast du einen Favoriten für den Coach of the Year oder wer wäre dein persönlicher Coach of the Year? Was sind für dich Coaches, wo du sagst, die stechen heraus, auch in der jüngeren NBA-Historie vielleicht?
Ja, ich denke, das ist teilweise eine recht subjektive Wahrnehmung. Natürlich habe ich Präferenzen, die auf unterschiedlichen Dingen basieren. Ich bin jemand, der mit der Philosophie von Greg Popovich quasi groß geworden ist, ein bisschen übertrieben, aber die ich sehr, sehr liebe. Ich habe mir jetzt vielleicht nicht unbedingt was davon abgeguckt, aber ich denke, dass der Coaching-Stil, den er pflegt mit Tough Love, eine sehr gute Sache ist. Er zeigt den Spielern, dass sie ihm wichtig sind, ja, auch abseits des Feldes, dass es nicht nur um das auf dem Court geht. Umgekehrt verkörpert er aber eben auch diesen Arbeitsethos. Das muss man ganz klar sagen, das ist etwas, was ich persönlich super finde. Er ist streng und hart zu den Spielern, aber eben auch abseits des Feldes immer diese väterliche Figur, an die sie sich immer wenden können und der ihnen immer beiseite steht. Und dieser Mix ist, denke ich, das Wichtigste, wenn man erfolgreich sein will. Denn nur mit Spielern, die merken, dass sie einem wichtig sind, nur diese Spieler kann man auch entsprechend anpacken und auch fordern und entsprechend fördern. Ich denke, dass auch klar ist, dass er maximal noch 1-2 Jahre bei den Spurs sein wird, was schade ist, weil da wirklich eine der größten Ehren der, nicht nur des Basketballs, der allgemeinen amerikanischen Sportgeschichte zu Ende gehen wird und sicherlich auch eine tolle Persönlichkeit irgendwann dann nicht mehr da sein wird. Generell bin ich jemand, der Coaches mag, die sich einer gewissen Philosophie verschreiben. Nicht unbedingt im Sinne von, dass sie sich gar nicht an das Spielermaterial anpassen, aber eben schon für eine gewisse Philosophie stehen. Sei es Mike D'Antoni, der ein begnadeter Offense-Coach ist, sei es ein Brad Stevens, der eine unglaubliche Kultur bei den Celtics implementiert hat. Solche Coaches, die für Werte, für gewisse Spielstile gelten, sind natürlich Coaches, die ich sehr gerne sehe. Und zum anderen eben auch Trainer, die einen europäisch geprägten Spielstil pflegen. Hier ist auch wieder Brad Stevens zu nennen, der jetzt nur noch als GM bei den Celtics tätig ist. Und eben auch Nick Nurse, der mit Scariolo einfach einen Assistant hat, der die spanische Nationalmannschaft gecoacht hat, unglaublich viel Erfahrung hat und sicherlich auch ein wichtiger Faktor bei der Meisterschaft war. Die Raptors waren eins der ersten NBA-Teams, die wirklich auch gezielt auf verschiedene Defenses Wert gelegt haben, in bestimmten Spielsituationen permanent den Rhythmus gewechselt haben über Defense. Das war schon sehr interessant zu sehen, weil es so in der NBA nicht wirklich vorkam, zumindest nicht in dem Maße. Von daher sind solche Weiterentwicklungen der Spielstile natürlich immer sehr interessant zu beobachten.
Ja, ich finde der Einfluss des Fieber-Basketballs in der NBA nimmt zu. Wir haben weitere Beispiele wie Quinn Snyder, wie Martin Schindler, der in der G-League gecoacht hat, Ettore Messina, der es für meine Meinung leider nie zum Headcoach gebracht hat, weil Pop dann doch immer noch gesagt hat, ich mache noch ein Jahr und ich mache noch ein Jahr und ich mache noch ein Jahr, obwohl er eigentlich als der designierte Nachfolger bei den Spurs galt. Aber trotzdem ist es, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass der Einfluss des europäischen Basketballs auch immer größer wird. Muss man sich nur die MVPs der letzten Jahre ansehen. Gibt es Gemeinsamkeiten oder gibt es auch Unterschiede im europäischen und im NBA-Basketball als Coach? Was findest du taktisch anspruchsvoller?
Ja, insgesamt gibt es sicherlich Unterschiede. Taktisch anspruchsvoller sind natürlich die europäischen Ligen und die Euroleague. Es ist schön zu sehen, dass bestimmte Aspekte des Spiels im taktischen Bereich immer mehr Einzug in die NBA halten. Für mich steht halt immer der Teamgedanke im Vordergrund. Und Teams, die dieses vorleben, auch Franchises, die trotz Superstars diese Sache vorleben, fand ich immer sympathischer als Teams, die von einem Spieler getragen wurden. was natürlich ein legitimes Mittel ist, wenn man solche Superstars hat, wie beispielsweise Harden bei Houston, ist das für, auf ihre Weise auch interessant zu sehen, wie da gearbeitet wird, wie da versucht wird, mit bestimmten stilistischen Mitteln nochmal ein paar Prozentpunkte rauszukitzeln. Aber insgesamt schön anzusehen ist natürlich der Teambasketball. Da waren die Spurs unter Popovic eben die ersten, die versucht haben, so viele Elemente wie möglich aus dem europäischen Basketball zu übernehmen. Aber auch die Warriors unter Steve Kerr haben sehr viel Teambasketball und einfach einen sehr schön anzusehenden Basketball gespielt während ihrer Meisterjahre, auch vor der Ergänzung von Kevin Durant. Ja, das sind sicherlich Dinge, die mir als Coach, aber auch als Fan und Zuschauer dieser Sportart immer mehr zusagen als individuelle Leistung.
Okay, wir haben einige spannende Themen diskutiert. Ich würde sagen, let's wrap it up. Erstmal, Robin, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Wer hätte gedacht, dass wir nach einem gemeinsamen Trainerseminar jetzt auch schon wieder, ich glaube, 3 Jahre danach mal zusammensitzen und so einen Podcast aufnehmen. Was mich natürlich jetzt noch persönlich interessiert, aber wahrscheinlich auch die Zuhörer, wie sieht es aktuell bei dir aus? Wie geht es weiter?
Ja, ich bin zurzeit ohne Vertrag. Ich hatte 5 grandiose Jahre in Schwelm, wo ich das Glück hatte, eine sehr, sehr gute Situation für mich vorzufinden, in der ich mich sehr gut entwickeln konnte, sowohl als Head Coach als auch als Assistant im Profibereich. Nun sehe ich den Zeitpunkt gekommen, wo ich versuche, den nächsten Schritt zu machen. Das heißt, entweder als Head Coach auf diesem Level zu arbeiten oder eben nochmal als Assistant dann aber in der höheren Liga, sei es Pro A oder BBL, zu arbeiten, um auch da nochmal neue Erfahrungen zu sammeln und mich weiterentwickeln zu können. Von daher, ja, bin ich auf der Suche nach einer Stelle auf dem Level und hoffe, dass ich die zeitnah auch bekommen werde.
Ja, wir drücken die Daumen und ich würde mich persönlich auch freuen, wenn ich dich irgendwann mal wieder in der Halle antreffen würde, sei es als dein Hospitant, weil ich ja auch immer mehr vom Spieler zum Trainer werde, oder auch einfach als Fan, um dich anzufeuern. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und alles Gute für deine weitere Zukunft.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, unter Umständen werden wir es nochmal wiederholen.